Herzlich willkommen zu Kranis Pflegepodcast, Stein auf Stein zum Pflegeexamen. In der heutigen Folge geht es um Thrombose und Thromboseprophylaxe in der Pflege. Ich habe euch dazu ein Arbeitsblatt erstellt, darauf findet ihr einen Lückentext und ein paar Bewegungsübungen. Entweder könnt ihr das während des Hörens schon erledigen und durchführen oder ihr macht es einfach, wenn ihr euch den Podcast nochmal anhört. Kommen wir nun zu den Grundlagen der Thrombose. Thrombose ist ein griechisches Wort und bedeutet dicker Tropfen. Gemeint ist also die intravasale Gerinnung, sowohl im arteriellen als auch im venösen Gefäßsystem, die so verändert ist, dass sich ein Blutpropfen gebildet hat. Thromboseprophylaxe sind dann die vorbeugenden Maßnahmen, die dazu beitragen, die Entstehung von Thrombosen zu verhindern. Damit ihr überhaupt wisst, wie so ein Patient im Krankenhaus aussieht, der eine Thrombose hat, möchte ich euch nun die Symptome näher bringen. Zum einen ist die Umfangzunahme der betroffenen Extremität von entscheidender Bedeutung. Hierbei zählt der Seitenvergleich. Wenn ihr euch unsicher seid, welches Bein nun dicker ist, dürft ihr auch gerne ein Maßband zur Hilfe nehmen. Außerdem kann es zur Rötung im Verlauf der betroffenen Vene kommen. Manche Patienten beschreiben auch Spannungs- und ein Schweregefühl. Außerdem kann es zu Sensibilitätsstörungen wie Taubheit, Ameisenlaufen, Brennen und Kribbeln in der betroffenen Extremität kommen. Manchmal kann es auch sein, dass sich die Haut rötlich-bläulich verfärbt. Eventuell kann auch ein Patient Herzrasen, sprich Tachykardie, oder leichtes Fieber bekommen. Oft ist auch Druckschmerz im Bereich des sitzenden Thrombus zu verzeichnen. Der kann entweder im Bereich der Wade, in der Leiste, in der Innenseite des Oberschenkels, in der Kniekehle, an der Ferse oder an der Fußsohle sein. Damit ihr wisst, wie so ein Thrombus entsteht, möchte ich euch nun den Virchow-Trias näherbringen. Der Virchow-Trias besteht aus drei Komponenten: verlangsamte Blutströmung, Schäden der Gefäßinnenwand und die erhöhte Gerinnungsneigung. Hierbei gibt es diverseste Beispiele zu nennen. Für die verlangsamte Blutströmung zählt die Bettlägerigkeit, genauso wie die Lähmungen. Schmerzbedingte Schonhaltung und Bewegungsarmut kann ebenfalls zur verlangsamten Blutströmung führen. Verletzungen, Operationen, Venenentzündung, Krampfadern und Sklerosierung kann zum Schaden der Gefäßinnenwand führen. Eine erhöhte Gerinnungsneigung ist aufgrund von Medikamenten, wie zum Beispiel von Cortison oder der Pille, zu nennen. Auch können große OPs und Verbrennungen sowie das Wochenbett zur Erhöhung der Gerinnungsfaktoren führen. Nicht zu vergessen ist der hochgradige Flüssigkeitsverlust bzw. deren Mangel bei Erbrechen, Diarrhöen, Diuretikagabe und Verbrennungen. Schauen wir uns nun den Verlauf einer Thrombose an. Von Tag 1 bis Tag 3 beginnt die Thrombosebildung. Der Thrombus ist noch nicht fest mit der Gefäßwand verbunden. Dadurch steigt die Gefahr einer Embolie. Eine Embolie ist dann sozusagen die Verlegung eines Gefäßes durch einen verschleppten Thrombus. Sicherlich habt ihr schon mal von der Lungenarterienembolie gehört. Das ist ein echter Notfall. Denkt dran, es kann passieren, Tag 1 bis Tag 3. Von Tag 3 bis Tag 14 kommt es zu ersten Thrombosesymptomen bei den Patienten. Der Thrombus beginnt mit der Gefäßwand zu verwachsen. Die Emboliegefahr ist hierbei eher geringer abzuschätzen. Ab Tag 14 ist der Thrombus fest mit der Gefäßwand verbunden. Es besteht keine Gefahr mehr der Embolie. Allerdings kann es zu Spätkomplikationen kommen, wie dem postthrombotischen Syndrom. Hierbei kommt es zur Zerstörung der Venenklappen und es kommt zur Abflussbehinderung des Blutes. Es zeigen sich Krampfadern, Unterschenkelödeme, bräunliche Hautverfärbung und ein chronisches Unterschenkelgeschwür. Damit das alles nicht passiert, solltet ihr auf jeden Fall die gefährdeten Patienten erkennen. Hierbei gilt die genetische Disposition, Übergewicht, sprich vor allem der BMI über 30, das Alter über 60 Jahre, Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, Patienten mit Stoffwechselerkrankungen, Schwangere und Wöchnerinnen, antriebsgeminderte Patienten, Raucher, Diabetiker, Patienten mit maligner Erkrankung sowie Patienten mit zurückliegenden Thrombosen als gefährdet. Damit das alles nicht passiert, sollten wir uns jetzt nun den Thromboseprophylaxen zuwenden. Aus dem vorher genannten Virchow-Trias wird schon ersichtlich, dass wir Pflegekräfte nur den venösen Rückstrom verbessern können. Dazu sollten wir die Mechanismen des venösen Rückstroms kennen. Der besteht nämlich aus Venenklappen. Die verhindern, dass das Blut zurückfließt innerhalb der Venen. Außerdem gibt es einen sogenannten Restdruck. Dabei wird Blut vom arteriellen Schenkel durch die Kapillaren gedrückt. Auch der Arterienpuls spielt eine große Rolle. Große Arterien und Venen verlaufen immer parallel. Durch die Erweiterung der Arterien bei jeder Pulswelle wird Druck auf die benachbarte Vene ausgeübt. In der Vene kommt es dadurch zur Druckerhöhung. Außerdem spielt die Muskelpumpe eine große Rolle. Bei jeder Muskelaktion vergrößert sich Muskel und komprimiert die Vene. In der Vene kommt es dadurch zur Druckerhöhung. Auch kommt es zur Sogwirkung innerhalb des Herzens. Bei Kontraktion der Herzkammer in der Systole wird die Klappenebene gesenkt, das Lumen der Vorhöfe vergrößert sich und dadurch wird Blut aus der Hohlvene und den Lungenarterien angesaugt. Neben diesen Mechanismen sind natürlich auch die Patienteninformationsgespräche von entscheidender Bedeutung. Die sollten fest in den Tagesablauf eingeplant werden und es sollte kein Gespräch zwischen Tür und Angel sein. Die Patienteninformationen sollten fachgerecht sein und Fachausdrücke sollten allerdings vermieden werden, weil der Patient dieses Fachenglisch meistens gar nicht versteht. Hilfreich sind auch bebilderte Informationen. Auf jeden Fall sollte man Fragen zulassen. Aber man sollte auch Fragen erklären, wie zum Beispiel, was ist eine Thrombose, welche möglichen Gefahren und Komplikationen können auftreten und welche Maßnahmen kann denn der Patient selbstständig durchführen. Hierbei ist nämlich die Mobilität hat die größte Bedeutung. Da könnt ihr zum Beispiel die Tageskleidung vom Patienten anlassen und andere Aufenthaltsorte als das Bett anbieten. Ihr solltet auf keinen Fall den Bewegungsdrang des Patienten unterdrücken und ihnen eine sinnvolle Beschäftigung geben. Es können zum Beispiel gezielte Bewegungsübungen angeboten werden, wie zum Beispiel der Einsatz von Fuß- und Beinmuskulatur. Zehen ankrallen, Zehen strecken, Füße kreisen, Beine anwinkeln, das könnt ihr jetzt gerne mitmachen. Außerdem können Atemübungen mit dem Atemtrainer auch die Thromboseprophylaxe behilflich sein. Die unterstützende Lagerung ist ebenfalls ein wirksames Mittel zur Thromboseprophylaxe. Im Liegen sollte das Kopfteil höchstens 30 Grad sein, das Fußteil dann 30 cm über der waagerechten und gegebenenfalls sollen Schaumstoffpolster unter die Beine gelegt werden. Ihr solltet auf jeden Fall den spitzen Winkel im Hüftgelenk vermeiden. Dadurch kann nämlich die Beckenvene abgeklemmt werden. Im Sitzen könnt ihr einen Stuhl mit verstellbarer Beinauflage wählen oder wenn das nicht vorhanden ist, dann einfach mehrere Kissen untereinander legen, dass der Patient die Beine irgendwie ein bisschen hochlegen kann. Ein anderes Mittel ist, wenn der Patient komplett immobil ist, dass ihr die Venen ausstreicht. Hierbei liegt der Patient flach im Bett, mit leichtem Druck die Beine herzwärts ausstreichen. Bei Verdacht auf Thrombose oder arteriellen Durchblutungsstörungen bitte auf keinen Fall die Venen ausstreichen. Der Arzt kann AT-Strümpfe und Kompressionsverbände verordnen. Die müssen dann 24 Stunden getragen werden. Eine Mobilisation ist trotzdem unverzichtbar. Bei den AT-Strümpfen bitte mit Maßband anpassen und mit einer Anziehhilfe anziehen. Ihr solltet sie dann doch immer noch auf Einschnürung kontrollieren und den Patienten fragen, ob er Schmerzen irgendwo hat. Die andere Möglichkeit sind Kompressionsverbände. Das erfordert einige Übung. Hierbei gibt es den sogenannten Pütterverband. Da gibt es nachher noch eine kleine Übungseinheit. Neben den ganzen pflegerischen Maßnahmen gibt es natürlich auch medikamentöse Thromboseprophylaxen. Das sind vor allen Dingen für die Patienten gedacht, die sich weniger als 6 Stunden am Tag außerhalb des Bettes bewegen. Dann wird der Arzt eine Art Low-Dose-Heparinisierung empfehlen. Das ist sozusagen die Subkutaninjektion. Oder er kann orale Antikoagulantien empfehlen, wie zum Beispiel ASS oder Makomar. Logisch, ihr sollt das nicht von euch geben, ne? Ihr müsst immer auf die Arztanordnung warten. Von anderer Größe ist es auch noch, dass man darauf achten sollte, dass der Patient ausreichend trinkt. Das ist auch eine sehr wirksame Thromboseprophylaxe. Gerade bei warmem Wetter vergisst man das häufig. Außerdem sollte der Patient fett- und cholesterinarm sich ernähren. Gerade LDL, sprich das sind die tierischen Fette, sollten vermieden werden und man kann gut und gerne auf Olivenöl empfehlen. Außerdem sollten Bewegungs- und Sportmöglichkeiten im Alltag eingebaut werden. Das Treppensteigen, die Gymnastik, das Radfahren oder das Schwimmen ist eine gute Alternative. Sicherlich ist es jetzt nicht fürs Krankenhaus gedacht, aber der Patient, der Thrombose gefährdet ist, sollte auch später in seinem Alltag immer auf eine Thromboseprophylaxe achten. Da können auch Wechselbäder und Kneippsches Wassertreten hilfreich sein. Der Patient sollte Übergewicht abbauen, langes Stehen oder Sitzen vermeiden und die Beine öfters mal hochlegen, die Füße kreisen, flache Schuhe mit flexibler Sohle tragen und beim Sitzen die Beine nicht übereinander schlagen. Außerdem können Diabetikersocken empfohlen werden, da sie nicht einschnüren und die Venen nicht behindern. Allem im Allen ist das natürlich erstmal, sind das erstmal grundlegende Informationen und ich hoffe, dass ihr immer eure Kompetenz erweitert. Hilfreich ist dafür das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, das sogenannte DNQP. Da könnt ihr euch immer auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Laufenden halten. Und jetzt danke ich euch erstmal fürs Zuhören.